Birgits Prinzen.
Durch Smisek im Strafraum. Birgit Prinz! Große Möglichkeit und Tor für Deutschland!
Der Podcast über den deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer.
Genau das ist es, was ich gemeint habe.
Der 13. Spieltag in der Google Pixel Frauenbundesliga ist Geschichte und es ging sehr wild los mit dem Torfestival zwischen Essen und Leipzig. Da schauen wir drauf.
Außerdem gucken wir mal, wen Horst Rubesch, unser Bundeshorst, für die Länderspielpause nominiert hat.
Und natürlich sprechen wir über das Topspiel, das auch wirklich ein Topspiel war, Wolfsburg gegen Frankfurt. Und auch heute wieder mit der Zone-Expertin und Ex-Bundesliga-Profispielerin, the one and only, Carmen Höflin.
Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich dabei zu sein. Hi.
Ja, und dann würde ich sagen,
Anpfiff zur ersten Hälfte bei Birgits Prinzen.
Jawohl, und da sind wir. Folge Nummer 2. Ich habe es gesagt, 13. Spieltag. Ist in the books und wir haben wieder Carmen mit dabei. Hallo Carmen, nochmal an dieser Stelle.
Hallo.
Carmen, und wir sprechen gleich zu Beginn natürlich auch mit Lukas drüber, weil Lukas hat sich das ganz genau angeschaut, hat alle Tore nachgezählt, ob wir auch wirklich alle mit dabei haben. Denn es gab zum Start hinein in diesen Frauen-Bundesliga-Spieltag ein 4:4 zwischen der SGS Essen und RB Leipzig. Ich war völlig platt. Wie ging es euch, Lukas?
Es war absolut verrückt, wobei man auf der anderen Seite sagen müsste, wer sich gut vorbereitet, weiß, zwischen Essen und Leipzig, da fallen Tore. Das war im Hinspiel schon ein 3:2 für Leipzig, letztes Jahr im Pokal, da war Leipzig noch Zweitligist, haben sie 6:1 die Essenerinnen aus dem Stadion und dem Pokal gefegt. Von daher, wahrscheinlich war es gar nicht so überraschend, aber dennoch 4:4, vogelwildes Spiel, Essen beginnt fulminant, geht früh durch Lauretta Elmasi in Führung, die komplett blank steht, nachdem Ramona Meyer außen frei durch ist. Dann mehr als überraschend, ich glaube, da gab es ein bisschen Unabstimmigkeiten in der Hintermannschaft der Essenerin. Mimi Larsson, der Neuzugang mit dem ersten Treffer in der Bundesliga für sie, 1:1 in Leipzig. Dann kommen wir, ich glaube, da reden wir mit Carmen gleich noch ein bisschen genauer drüber, in die 25. Minute. Es gibt einen Elfmeter, angebliches Foul an Natascha Kowalski, die aber im Endeffekt einfach nur mit ihrem rechten Fuß umknickt, da glücklicherweise sich nicht bei verletzt hat, weil das wirklich, wirklich böse aussah. Und die darf den Elfmeter danach schießen und schießt rein und dann kommen ganz wilde 13 Minuten, in denen zweimal Vanessa Fudala und dann Friederike Kempe das Ganze noch krönt und es steht 4:2 für Leipzig, vollkommen aus dem Nichts, das hat man wirklich nicht kommen sehen. Und in der zweiten Halbzeit wird dann innerhalb der ersten Viertelstunde auch schon wieder ausgeglichen, 3:4 durch Natascha Kowalski wieder, die dann das 4:4 auch vorlegt von Annalena Rieke. Vogelwilde Partie kam.
Ja, also du hast gerade erzählt, es sind so viele Tore passiert, so viele Chancen. Es war so ein verrücktes, intensives und ja spektakuläres Spiel, vor allem die erste Hälfte. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal mehr an alle Torchancen erinnern, weil das war so ein Hin und Her. Es hat wirklich brutal Spaß gemacht zuzusehen und man durfte irgendwie auch keine Sekunde wegschauen, weil dann ist schon wieder was passiert. Also genau das, was ein Zuschauer sehen will. Echte Top-Werbung für einen Frauenfußball.
Ab der 60. war es langweilig.
Das stimmt ja noch nicht mal.
Keine Tore mehr, mein Gott.
Der Ball ist einfach nur nicht mal reingegangen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Das war so ein Spiel, wo man so eine 10-Minuten-Zusammenfassung gebraucht hätte.
Aber eben auch, Lukas, weil ich will es ansprechen, eine gewisse Dame mit der Nummer 24, die da im Tor stand bei der SGS Essen, die ihren Job, auch wenn da jetzt 4 Gegentore stehen, dennoch eigentlich sehr gut gemacht hat. Mit 17 Jahren.
Absolut. Pia Lukassen musste spontan einspringen für eine erkrankte Sophia Winkler, die im Idealfall gegen Bayern eigentlich schon wieder fit sein sollte. Die hat's, kam aus meiner Sicht eigentlich ganz gut gemacht, trotz 4 Gegentore.
Ja, absolut. Also es ist mir auch wieder aufgefallen, gerade was mir jetzt noch so im Kopf ist, ist in der Anfangsphase, in den ersten 10 Minuten ein Freistoß war es. Der war wirklich nicht einfach zu halten. Der hat eine Flugkurve gehabt. Der war wirklich heavy und den pariert sie wirklich überragend. Also was die mit 17 Jahren ausstrahlt, ist wirklich top und ja, freut mich für sie. Freue mich immer für junge Spielerinnen, die da die Chance kriegen und dann auch nutzen. Echt, klasse Leistung. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an mit 4 Gegentoren, aber ja, wirklich super.
Und dennoch, weil es auch so ein bisschen das Thema der vergangenen anderthalb Wochen ist, Carmen, Der Elfmeterpfiff in der 25. Minute, ich habe es eben kurz gesagt, Kowalski knickt um, die Schiedsrichterin steht dahinter, Selina Menzel entscheidet auf Strafstoß, war jetzt nicht so richtig gut.
Nein, es war sehr, sehr unglücklich aus Schiedsrichtersicht. Also ich versuche ja immer, die Schiedsrichterinnen auch so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil die es auch wirklich nicht einfach haben. Also da darf man auch nicht immer draufhauen, aber trotz allem darf man auch mal sagen, ja, wenn was falsch gelaufen ist, das wird sie hinterher auch gesehen haben. Ärgerlich ist, weil sie steht eigentlich wirklich 1-2 Meter von weg und hat freie Sicht drauf. Also man hätte es sehen müssen. Ist von außen immer einfach gesagt, aber es war eine wirklich klassische Fehlentscheidung, wo Kowalski in den Strafraum trippelt, mit dem rechten Fuß die Grasnarbe aufreibt und hängen bleibt. Und ich glaube, Kowalski war auch etwas überrascht, weil sie ist dann auch schnurstracks weggelaufen, ohne eine Mimik zu verziehen. Ich glaube, wenn sie da ein bisschen vielleicht auch erfahrener gewesen wäre oder ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht zum Schiedsrichter auch hingegangen wäre und das vielleicht auch mal zugegeben hätte, aber ich kann das völlig nachvollziehen. Sie ist eine junge Spielerin, die will gewinnen und war vielleicht selber ein Stück weit überrascht, was da eigentlich gerade passiert ist. Vielleicht hat sie auch noch irgendwo einen Kontakt gespürt. Ich glaube, an der Hüfte war auch noch ein Arm, der geschoben hat, aber das reicht natürlich überhaupt nicht aus für einen Elfmeter.
Jetzt tut er dieser Punkt der SGSS nicht so unbedingt weh, das weil er dann was gewonnen hat, wenn man so will, auch wenn man auf die Tabelle guckt. Aber RW Leipzig, oh, das schmerzt schon sehr, oder? Wenn du da 4-2 vorn bist und dann jetzt auch, wenn wir auf die Tabelle gucken, jetzt haben die da 10 Punkte, gleiche Punktzahl wie Köln, 2 vor Nürnberg. Man ist jetzt zwar immer noch natürlich vor den Abstiegsrängen, was einerseits gut ist, andererseits hier so 3 Punkte, dann wird schon deutlich besser aussehen.
Ja, also klar, für Leipzig zählt jeder Punkt da hinten drin und in dem Spiel, ja, es ist offen, also das hätte jeder eigentlich verdient von dem Spiel her, dass sie da als Sieger rausgehen. Von dem her ist es eigentlich ein gerechtes Unentschieden, es war ein krasses Spiel und Leipzig muss halt schauen, dass sie da jetzt weiterhin Punkte holen, aber das war wirklich ein klasse Auftritt. Sie waren auch effizient und eiskalt vorm Tor, also gerade mit Fudala, die da immer wieder ihre Abschlüsse sucht aus der Entfernung auch. Also wirklich klasse Vorstellung.
Jetzt haben wir letzte Woche Shaban Usun schon sehr gelobt. Führen wir das Lob weiter?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, bin ich auch ganz deiner Meinung. Also die kommen immer besser rein. Man sieht ja auch ein klares System. Ich finde gerade Vanessa Fudala bekommen sie immer mehr ins Spiel. Also jetzt nicht mehr nur durch Standards oder mal irgend so einen Wahnsinnsschuss aus 30 Metern, die sie da irgendwo aufs Tor nagelt. Die wird jetzt mehr und mehr zu der Fudala, die man auch in der zweiten Liga letztes Jahr schon gesehen hat. Die Leipzigerinnen werden immer gefährlicher. Und jetzt ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass sie da das Positive aus dem Spiel mitnehmen. Klingt so ein bisschen abgedroschen, ist aber einfach so. Und sagen, wir haben hier auswärts bei einer etablierten Mannschaft 4 Tore geschossen. Das nächste Mal nehmen wir einfach 3 Punkte mit.
Und sie akklimatisieren sich einfach recht gut, ne? Also das meintest du, glaube ich, auch, Lukas, mit Fudala. Also die auch hier und da jetzt schon Tore geschossen hat, aber man merkt auch, ich glaube, Fudala ist so das personifizierte Beispiel, wenn man Leipzig betrachtet, für das, dass sie immer besser zurechtkommen, auch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.
Ja, absolut. Sie haben sich ja auch gut verstärkt und ich denke, dass es jetzt alles zusammenspielt und man darf eben, ich sag's ja eigentlich ganz oft, man darf es nicht vergessen, es sind trotzdem noch Aufsteiger mit wenig Bundesliga-Erfahrung und deswegen darf man da auch die Erwartungen nicht zu hoch setzen und ja, zudem so ein Spiel abzuliefern in der Intensivität, also wirklich schon eine starke Leistung. Aber klar, es bringen halt nur Punkte was, dass du da aus dem Keller rauskommst. Aber das Spiel lässt auf jeden Fall aufbauen und ich glaube auch, wenn du mal 4 Tore in einem Spiel dann wieder schießt, das gibt auch wieder Spielfreude und Mut fürs Nächste.
Spielfreude und Mut gab es auch auf den anderen Plätzen und deshalb... Schauen wir weiter, wir haben nämlich eine Menge miteinander vor heute. Ich sag's euch.
Halbzeitstammtisch. Allgemeines aus dem Fußball.
Und gerade weil wir so viel vorhaben, würde ich sagen, fegen wir einmal schnell durch die anderen Ergebnisse. Die TSG Hoffenheim zu Hause nur 1 Punkt, 1-1 gegen Werder Bremen. Ganz besondere, extrem starke Leistung von Torhüterin Livia Peng in Bremen, die einen Elfmeter pariert und gefühlt noch 37 andere Bälle.
Dann hat mich an Iker Casillas erinnert, muss ich sagen.
Ja, du hast eben die ganze Autofahrt schon begeistert davon erzählt.
Das stimmt allerdings. Ich habe sehr, sehr geschwärmt, aber ist auch so. Also das ist, wie die da in der Luft stand. Aber gut, weiter, Lukas, bitte.
Köln gegen Bayern, das erwartet klares Spiel. Die Bayern und gerade Georgia Stanway brillieren 5:0 in Köln. Dann am Sonntag das späte Spiel. Freiburg gegen Duisburg, das Hinspiel umgedreht. Diesmal gleichen die Freiburgerinnen in der Nachspielzeit ganz, ganz spät aus. Noch Freiburgerin Janina Minge, da sagen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. 1:1 Freiburg-Duisburg und der Abschluss des Spieltags. Nürnberg verliert zu Hause mit 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen.
Aber nur 2:1.
Absolut. Und war auch wieder, auch da muss man sagen, Nürnberg kommt einfach echt besser in die Gänge und die Rückrunde ist eine ganz andere Mannschaft, als man das noch in der Hinrunde gesehen hat.
Und jetzt gucken wir.
Ja, sie haben sich auch gut verstärkt, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das schlägt schon ein.
Und bevor wir gleich dann auch in der zweiten Hälfte auf das Topspiel gucken zwischen Wolfsburg und Frankfurt, haben wir jetzt die Wolfsburgerin in der Halbzeitpause. Warum? Ganz einfache Antwort. Es geht um ein paar Transfer-Updates, Gerüchte etc. und so weiter und so fort. Und es gibt, also wir nehmen uns drei Stück vor. Es gibt mit Sicherheit noch viele mehr. Aber alle drei, über die wir jetzt sprechen wollen, haben mit den Wölfinnen zu tun. Ich werfe jetzt einfach nur einen Namen in die Runde, der mich so, keine Ahnung, also ich saß vor meinem Handy, vor dieser Push-Meldung, mit weit aufgerissenem Mund und alle anderen haben mich angeguckt. Lena Oberdorf. Und das dürft ihr weitermachen. Das ist der Pass ins Leere. Oder zu euch beiden.
Ja, also ich habe es auch gelesen, eben die Push-Meldung. Es ist schwierig. Man liest ja dann immer gleich ganz viel, dass sie früher mal gesagt hätte, nach Bayern. Also das Wechselgerücht ist ja, dass sie nach Bayern wechselt, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Früher war das für sie nicht vorstellbar, weil der Verein ihr unsympathisch ist. Aber ja, man muss auch sagen, die Jahre ändern sich, die Persönlichkeit ändert sich, man wird reifer. Und eben, die persönlichen Umstände ändern sich vielleicht auch. Da stecken wir in allem gar nicht drin, was jetzt da ein Grund sein könnte. Aber ja, bislang bleibt es ja noch bei einem Gerücht. Aber vorstellen kann ich das mir schon. Das wäre natürlich ich sage jetzt mal, wenn man es mit den Männern vergleicht, so ein typisches Spieler wegkaufen von dem stärksten Konkurrenten. Cleverer Schachzug, der verstärkend ist und für den anderen schwächend. Also spannend.
Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass sie älter geworden ist und dann reifer geworden, dass die Liebe zum FC Bayern mit dem Alter und der Reife kommt?
So habe ich das nicht ausgedrückt. Ja, sie ist immer noch jung. Das muss man ja auch noch sagen. Also sie ist ja immer noch blutjung. Aber ich glaube, das Interview, das da aufgekommen ist, wo das zitiert wurde, das ist schon ja einige Jahre her. Und von daher, sie ist ja schon einige Jahre jetzt in Wolfsburg und etabliert. Und ich glaube schon, dass sich da dann vielleicht auch mal die Ansichten ändern.
Wie groß, Carmen, du kannst vielleicht von uns allen drei am besten beschreiben, wie groß es spielt oder wie groß ist denn die Rolle der Stadt auch in dem Fall? Also ich glaube, ich drehe das keinen Wolfsburger wirklich zu nah, wenn wir sagen, München ist vielleicht hier und da doch ein Stück weit lebenswerter. Und sie ist ja in einem Alter,
Genau, das meine ich auch mit persönlichen Umständen vielleicht mal eine andere Stadt sehen. Die auch wirklich in der höchsten Ebene spielen, auch international. Und wenn es ich aussuchen könnte, ich habe ja auch oft genug in Wolfsburg gespielt. Und ohne jetzt einem Wolfsburger näher zu treten, aber ich komme aus dem schönen Freiburg und wenn man dann graue Stadt sieht, das Schöne ist dann anders und da würde ich auch eher von der Stadt her München bevorzugen.
Aber es gibt auch Spielerinnen, die sehen das anders als du. Denn aus dem schönen Freiburg wird im Sommer Janina Minge.
Also das ist frech.
Gute Überleitung.
Vom Lukas, aber okay.
In die Autostadt wechseln. Ich war ganz begeistert. Ich hatte es eigentlich mir vorgenommen, heute als sogenannten Hot-Take mitzunehmen, weil das meine Vermutung war, dass das so klappen könnte. Da wurde von Carmen direkt gerüffelt. Oh, das weiß ich schon seit 4 Wochen. Also Carmen, warum ist es so klar, dass Janina Minge nach Wolfsburg passt?
Ja, das ist klar, weil sie sich auch weiterentwickeln möchte. Und in Freiburg bleibt sie so ein Stück weit stehen. Sie hat einen Stand jetzt seit ein, zwei Saisons. Da geht es dann ja in einer gewissen Mannschaft nicht weiter, ohne jetzt mein Heimatverein schlecht zu reden, also überhaupt nicht. Aber es gibt halt mal Situationen, wo eine Spielerin auch auf sich achten muss. Leider trifft es halt den SC Freiburg ziemlich hart damit, mit diesem Abgang, weil sie ist halt echt eine klasse Spielerin. Man hat es jetzt am Wochenende wieder gesehen. Sie ist flexibel, spielt auf der Innenverteidigungsposition oder auf der Sechs oder offensiver, ist zudem dann noch torgefährlich dazu. Also sie ist da schon, für sich ist das einfach ein wichtiger Schritt, dass sie da auch im Trainingsbetrieb das Niveau noch mal ein bisschen höher hat. Und ja, das sind ihre Chancen dann auch vielleicht noch ein bisschen höher, dass sie dann nicht nur auf Abruf bei der Nationalmannschaft steht wie jetzt, sondern dass sie dann eben den nächsten Step für sich geht.
Drehen wir das Ganze mal um. Carmen, würdest du sagen, Minge hilft den Wölfinnen sofort weiter? Oder ist es eher was, wo du sagen würdest, ja, so ein bisschen akklimatisieren, hineinwachsen und dann ein halbes Jahr später ist sie voll da?
Also ich sag mal, sie hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, dass sie da gleich einschlagen kann, ja, weil sie ist wirklich eine Superspielerin, die auch noch ein bisschen technischer versierter ist, wenn man sie jetzt mit Lena Oberdorf vergleichen würde, aber im Vergleich dann auch wieder in der Zweikampfhärte nicht so ist wie Lena. Es sind zwei komplett andere Spielertypen, aber wie gesagt, ich denke, dass Wolfsburg da sowieso ein bisschen Mangel hat an Innenverteidigern auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht auch in der Innenverteidigung dann eingeplant wird. Aber ob sie jetzt sofort einschlägt, klar, du weißt nie, wie startest du in die Saison, wie kommst du verletzungsfrei durch. Aber das Potenzial hätte sie allemal zu für.
Vielleicht wird sie auch am Ende nicht Lena Oberdorf auf der 6 ersetzen, sondern eventuell Dominique Janssen. Da hat man jetzt gehört, dass der Vertrag höchstwahrscheinlich nicht verlängert wird. Ist das für dich eine Überraschung, Simon? Sie ist ja auch immerhin noch eine sehr, sehr wichtige Spielerin.
Also für mich kam es schon überraschen, muss ich sagen. Zuletzt war Dominique Janssen auch schon sehr stark. Also nicht nur defensiv, sondern fand ich sie offensiv auch echt gut, wie sie teilweise dann die Angriffe eröffnet hat. Ist auch hat absolutes Gefahrenpotenzial in der Offensive, was zum Beispiel Freistöße angeht. Also das ist auch etwas, was zu ihren Stärken gehört. Und deshalb kam es für mich sehr überraschend. Bin natürlich aber auch nicht so 100% jetzt in Wolfsburg da mit integriert, involviert und allwissend, was das angeht. Deshalb kann es auch sein, dass für den ein oder anderen Wolfsburg-Experten da draußen, sollte es den oder die geben, vielleicht auch schon länger klar war. Carmen wusste es mit Sicherheit schon seit einem Jahr wieder.
Nein, natürlich nicht. Ich denke nur, es wäre sicherlich ein herber Verlust für Wolfsburg. Klar, ist halt bitter, wenn der Vertrag ausläuft und wenn man so reinliest, dass jetzt noch kein Interesse für eine Verlängerung bestand, so wie auch bei Hegering zum Beispiel. Also das sind halt alles so Defensivpositionen, wo man echt aufpassen muss, dass man da nicht das Grundgerüst auch verliert. Gerade Janssen, eben wie du es angesprochen hast, sehr flexibel auch, hat ja auch in der Vorrunde linke Verteidigerin oder eben außen mal gespielt, also kann da auch ausweichen. Unheimlich wichtige Spielerin mit wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, so ein Verlust, das ist schon hart. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
Aber meint ihr denn, da geht noch mal was Richtung England? Weil sie lässt sich ja dann anscheinend doch sehr, sehr offen oder hat vielleicht da schon irgendwo was, keine Ahnung, weiß man ja nicht.
Oder es geht Richtung Heimat. Ich meine, Ajax hat eine gute Saison gespielt in der Champions League, was man so mitbekommt. Vielleicht möchte sie auch näher nach Hause. Wir werden es nicht wissen. Noch nicht zumindest. Simon, dennoch, heute ein weiterer großer Tag. Es gibt nicht nur Gerüchte, sondern es gibt auch handfeste Fakten. Und das ist der Kader.
Horst!
Horst, unser Horst, hat seine Damen für Frankreich oder erstmal fürs Halbfinale und dann hoffentlich fürs Finale der Nations League.
Und an dieser Stelle, lieber Herr Lukas Lautmeier, müssen wir jetzt klatschen, applaudieren. Hier. Und zwar an unsere Expertin Carmen Höflin. Und ich würde mal fast sagen, Horst Rubisch hört unseren Podcast Birgisprinzen, denn er hat auf das gehört, was sich Carmen gewünscht hat. Oder eigentlich, du hast ihn fast so indirekt schon angeschrien. Nehmen wir wie ein Endemann mit, Mensch. Und hey, da ist sie. Kader ist nominiert worden, ist vorgestellt worden. und unter anderem eben Vivian Endemann neu mit am Start. Und das hat sie sich, Carmen, glaube ich, allemal verdient.
Ja, auf alle Fälle. Also schon über die ganze Saison jetzt hat sie wirklich immer Top-Leistungen gezeigt, ist da in Wolfsburg voll eingeschlagen. Schon, ich glaube, 5 Treffer hat sie jetzt schon erzielt. Jetzt am Wochenende zwar nur ein Kurzeinsatz, aber auch wieder eine Vorlage und Tor. Also wirklich auch ein abgezocktes Tor dann. Und ja, ich habe das Spiel ja auch kommentieren dürfen, mitkommentieren dürfen. Und das ist schon, die kommt rein und sie ist einfach da. Sie spielt so unbekümmert und ich glaube, genau das wird jetzt vielleicht auch für die Nations League gebraucht. Da macht sich der Horst schon ordentlich Gedanken, dass er die Spieler auch bewusst auswählt, dass er vielleicht eine Vivian Endemann gegebenenfalls auch mal zum Ende einwechseln kann, die dann null Anpassungsprobleme hat und völlig frei aufspielt. Und ja, freut mich. Genauso wie für Pia Wolter, die jetzt ebenfalls nominiert ist, hat sich ebenfalls über die komplette Saison verdient, nach schwerer Verletzung da wieder so reinzukommen mit der Leihe nach in die Eintracht. Also es ist ja schon echt super, wie die Mädels dann auch belohnt werden. Also gerade aus Spielerinnensicht ist es schon ein cooles Gefühl, wenn dein ganzer Aufwand und deine Mühen belohnt werden. Und ja, nicht zu vergessen, die ganzen Spieler, die sowieso gesetzt sind. Also die darf man ja auch trotzdem erwähnen, weil die zeigen ja durchgängig immer Leistung.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dir diese Kaderliste anschaust, also es liest sich sehr gut.
Ich glaube, man kann Frankreich damit schlagen. Ich finde, was bei Horst so schön ist, und das wird auch Vivian Endemann zum Beispiel und auch Pia-Sophie Wolter wahrscheinlich ein bisschen Mut geben. Eine Elisa Sens hat tolle 2 Spiele gemacht in der Nations League im letzten Lehrgang, ist auch jetzt direkt wieder dabei, obwohl ja einige Spielerinnen jetzt wieder Spielpraxis haben, die früher zum Kader zählten oder auch wieder fit sind. Annalena Latwein, Lina Magul, beide nicht dabei, Nicole Anjomi nicht mitgenommen, sich dafür für andere Spielerinnen entschieden. Simon, Horst Rubisch guckt wirklich sehr extrem auf die Form gerade und nimmt einfach das, was ihm gefällt und stellt dann einfach nach Leistung aus, und es hat wirklich jede eine Chance.
Es hat jede eine Chance, und Kamil hat es vorher schon gesagt, so eine Endemann, die kannst du ohne Probleme von der Bank bringen. Ich will sogar noch eins weitergehen. Also ich hätte zum Beispiel auch kein Problem, wenn du Vivian Endemann von Anfang an spielen lässt. Hat sie ja auch bei Wolfsburg zuletzt schon bewiesen. Also die macht sich da nichts draus. Sie ist so unbekümmert, die spielt einen so wirklich schönen Fußball. Also technisch gesehen eine gewisse Abschlussstärke. Also dieses Ziehen zur Torauslinie. Und dann aber bewusst, also das ist ja das, was mir zum Beispiel auch immer, auch beim Männerfußball immer stört. Da kommen Leute mit einem gewissen Speed, gehen bis in die Torauslinie und schweißen den Ball einfach irgendwo in die Mitte. Gefühlt wissen sie nicht, wo einer steht. Irgendeiner kommt schon dran. Und ich finde, bei Vivian Endemann merkst du einfach wirklich, die spielt in sowas von bewusst in die Mitte und findet immer eine Mitspielerin. Also so geht es mir zumindest. Vielleicht ist es auch nur so das Wunschdenken und es funktioniert alles so zufällig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es zufällig ist.
Glaube ich auch nicht.
Nee, also auch die... Ja, du, Lukas.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, Carmel, du bist hier die Oberexpertin. Wie sähe denn deine Lieblings-Top-Elf aus, die starten sollte gegen Frankreich? Und wir nehmen jetzt einfach mal Endemann auf draußen einfach rein, weil Birgit Prinzenmann, Simon, kann nicht ohne Vivian Endemann in der Nationalmannschaft.
Wir benennen den Podcast um, sag's dir. Noch nicht. Irgendwann.
Ja, also ich bin ja keine Bundestrainerin und ich möchte im Horst auch nicht reinschwätzen.
Noch nicht.
Aber es ist schon so, also wenn man die Kaderliste an sich schon anschaut und wie ihr auch schon gesagt habt, wer da jetzt auf Abruf steht. Also das ist schon wirklich brutal und ich, also ich sag jetzt mal, da gibt es jetzt keinen Abfall oder sonst was, also Leistungsabfall in dem Sinne. Sorry. Und von daher kannst du da jeden bringen und ja, da, es kommt nicht auf das drauf an, glaube ich. Die Qualität ist da. Es kommt drauf an, wie es die Mädels schaffen, miteinander dann das umzusetzen. Das Quäntchen Glück kommt dann auch noch dazu, das man dann vielleicht braucht in solchen Situationen. Und ja, ich glaube, da drückt ganz Deutschland die Daumen, dass sie da schon das erste Spiel gewinnen, dass es dann in trockenen Tüchern ist.
Wir stellen fest, Carmen Höflin spielt mit 23 Spielerinnen auf einem Platz. Allerdings altmodisch 11 gegen 11 wurde noch im Topspiel am Wochenende gespielt.
Was eine Überleitung.
Rein in die Hälfte 2 bei Birgits Prinzen.
Das große Topspiel in der Volkswagen Arena. VfL Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Zweiter gegen Dritter. ein Spiel, was am Ende mit 13-0 für Wolfsburg ausgeht und dennoch kein 13-0 wahrkam.
Ja, du hast richtig gesagt. Also die erste Halbzeit war ja wirklich sehr, sehr ausgeglichen von ja sowohl optisch als auch die ganzen Statistiken. Frankfurt ist auch besser ins Spiel gekommen. Ich habe es während dem Spiel auch gesagt, Frankfurt ist eine Mannschaft, die startet immer richtig, richtig gut ins Spiel. Dann lassen sie oftmals in der zweiten Hälfte ein bisschen nach. Zumal, ja, man darf nicht vergessen, die haben auch am Donnerstag gespielt gegen Freiburg und das hat auch ordentlich Körner gekostet, weil sich da Freiburg wirklich auch ja, ordentlich angestellt hat und war auch ein Spiel auf Augenhöhe. Und das steckt natürlich letzten Endes auch noch in den Beinen bei so einem Spiel. Und ja, das 3-0 am Ende ist in der Summe vielleicht zu hoch, aber zum Ende hin war Wolfsburg dann die souveränere Mannschaft und ja, hat dann den Sieg, ja, wenn man es so sehen möchte, schon verdient auf jeden Fall, ja.
Simon, Trainer Nico Anautis, der Frankfurterin, hat vor dem Spiel am DAZN-Mikro gesagt, sie wollen eklig sein im besten Sinne. Ist den Frankfurterinnen das gelungen?
Ja, eklig waren sie auf jeden Fall. Also das ist ihnen dann schon gelungen. Was ich mir bei Nico Anautis immer die Frage stelle, also das, was er macht, hat der Erfolg. Und sie machen es ja richtig gut. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gequatscht. Also, diese Wechsel, die kommen immer sehr, sehr spät. Und das ist mir auch dieses Mal wieder aufgefallen. Erster Wechsel ist, ich muss kurz nochmal nachgucken, war in der 80. Minute, 79. Martinez für Praschnika. Also das ist dann schon, also 79. Minute ist schon, ja, vielleicht recht spät. Also ich will ihm da gar nichts abhaben. Also er hat Erfolg, das ist alles super, aber gegen Wolfsburg vielleicht ein bisschen früher neue Kräfte bringen?
Es ist schwierig zu sagen. Also die letzten Spiele hat er ja relativ viel rotiert und durchgewechselt. Und in dem Spiel, wenn du in der 57. 1-0 zurückliegst und merkst, ja, okay, da geht aber gerade trotzdem noch was, dann vertraust du deinen Spielerinnen, dann kann es auch mal sein, wenn du dann einen Wechsel bringst, dass es dann das Spiel auch ein bisschen durcheinander bringt und dass es dann vielleicht auch kippt. Also das ist immer so ein schwieriges Ergebnis zum Wechseln. Also kann sowohl als auch, wobei ich mir auch gedacht habe, auch wie in einem Spiel dann, ich glaube, ich habe es auch gesagt gehabt, live, dass eine Martinez, die kannst du auch immer bringen, die hat jetzt in den letzten Spielen auch gezeigt, dass sie in jeglichen Wettbewerben treffen kann und wirklich auch immer genauso unbekümmert reinkommt und eine Freude bereitet, bemüht ist. Hat man ja dann auch gesehen, wo sie reingekommen ist, kurz vor knapp. War ja dann auch noch, wo sie Merle Frums presst und mit dem Abpraller dann noch eine Torchance kreiert. Also es ist schwierig zu beurteilen. Eben, wir sind alle keine Trainer und noch keine Horst Rubisch und was auch immer. Von dem her, es steckt immer ein Plan dahinter.
Mir gefällt das noch keine Horst Rubisch bei dir. lass uns doch trotzdem einmal noch über das 1-0 reden.
Ja, da müssen wir drüber reden. 57. Minute, langer Einwurf und dann irgendwie trudelt der Ball Richtung Tor und da steht dann Stina Johannes, die fängt den Ball. Dann gibt es einen Rempler und dann ist der Ball im Tor. So, Carmen. Es ist absolut undankbar, glaube ich. Also es ist ein Rempler von, was, Hegering oder?
Lena Lattwein.
Lena Lattwein war daneben gestanden und Pierre Wolter. Also Friendly Fire könnte man sozusagen auch sagen. Pierre Wolter als Mitspielerin sozusagen von Johannes. Und dann muss man natürlich auch, also vom Fernseher hast du die Möglichkeit, dass du da die Wiederholung siehst. Als Schiedsrichterin ist es einfach total schwer. Du musst von der ersten Situation ausgehen. Und im ersten Moment, glaube ich, hat der Schiedsrichter gespannt gedacht, okay, das war die eigene Mitspielerin, weil ansonsten, es ist ja ein leichter Kontakt spürbar. Ja, also wir müssen es kurz wiedergeben. Johannes fängt den Ball, dann ist ganz viel gewuselt, dann ist Kontakt da und dann wirft sie sich den Ball mehr oder weniger im Fallen selbst ins eigene Tor und dann steht es eben 1-0 für Wolfsburg. Das ist die Grundlage. Carmen, wie hast du es gesehen?
Genau, also es war mit der Überschrift maximal unglücklich. Wirklich sehr, sehr bitter für Frankfurt, auch in der, in der Spielsituation. Letzten Endes, mein erster Eindruck war, dass Lena Lattwein keinen Kontakt hatte. Ich durfte sie aber in der Slow-Mo nochmal sehen. Dann habe ich mich auch gleich berichtigt, dass ein Kontakt stattgefunden hat. Aber man darf nicht bedenken, Lena Latwein ist nicht gegen die Torhüterin gegangen. Es hat ein leichter Kontakt stattgefunden, aber für mich war es kein Foul, was viele Zuschauer vielleicht auch nicht wussten. Also nicht, dass ich jetzt recht habe. Das ist meine Beurteilung. Nur ich versuche meine Beurteilung, meine Wahrnehmung etwas zu begründen. 2012 gab es eine Regeländerung beim DFB, wo der Torhüter oder die Torhüterin, Torspielerin, nicht mehr geschützt ist im 5-Meter-Raum. Da ist ein Foul genauso anzusehen wie auf jeglich anderen Bereichen auf dem Spielfeld. Und dementsprechend muss sich jeder dann überlegen, reicht so ein Kontakt, der nicht mal gezielt gegen die Spielerin geht, sie ist mit dem Rücken zu ihr, sie hat eigentlich mehr Kontakt mit Pia Wolter, reicht dieser aus, um ein Foulspiel zu pfeifen? Und für mich war das eigentlich gleich von Beginn an ein klares Nein. Deswegen war ich da auch sehr forsch und habe gesagt, der Treffer zählt. Und wenn man dann auch noch mal genauer hinschaut, ist Stina Johannes, sie hat ja den Ball in den Händen, kriegt diesen leichten Kontakt und beim Runtergehen, also quasi, wo sie wieder mit beiden Füßen auf den Boden kommen möchte, bleibt sie mit dem Ellenbogen an Pia Wolter hängen. Und dadurch öffnen sich ihr die Arme und dann kriegt er so einen blöden Drall, dass er dann ins eigene Tor geht. Also das war wirklich eine Verkettung von Umständen, ja, die maximal unglücklich waren.
Also maximal unglücklich betrifft es ganz gut, aber also ich muss sagen, also wie gesagt, ich finde, das ist einfach wieder so eine Entscheidung, das kann man pfeifen, muss man nicht, also es könnte in alle Richtungen gehen, weil zum Beispiel, ich sehe das jetzt so, ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Klar, diese Regeländerung gab es und das habe ich auch zuallererst gedacht, deshalb muss er zählen, war mein erster Gedanke. Dann in der Wiederholung habe ich gesehen, okay, in dem Moment, als Johannes in der Luft steht, die hat keinen Kontakt mit den Beinen am Boden, sondern ist in der Luft, dann kommt dieser leichte Push von Latwein und in dem Moment verliert sie, finde ich persönlich, in der Luft die Balance und dadurch, dass sie aus der Balance kommt, knallt sie auf Wolter. Und deshalb ist ja, für mich der Kontakt von Latwein ausschlaggebend, dass Johannes überhaupt gegen Wolter prallt und der Ball ins Tor geht. Das war mein nächster Gedanke. Aber mein erster Gedanke auch, das war so eng, das war so knapp. Und man sagt ja immer im Zweifel, gut, heutzutage mit VR und Co. Im Männerfußball gibt es das sowieso schon längst nicht mehr. Aber gerade da, ich glaube, also man kann es der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichtergespann auch, finde ich, überhaupt nicht krumm nehmen, weil das ist was, wenn du es anguckst, selbst dann, glaube ich, wenn du das Tor gegeben hast, du würdest es nicht mehr zurücknehmen. Andersrum ist ja die Frage, wie es ausschauen würde, aber ich glaube, in die Richtung nicht.
Ja, auf alle Fälle. Also da darf jeder auch seine Meinung dazu haben und ich denke, das ist das beste Beispiel dazu, wo man sieht, wie schwierig das die Schiedsrichterinnen eigentlich haben in solchen Situationen. Wir sind uns nicht mal sicher, wenn wir es zweimal gesehen haben, sozusagen. Ja, eben die Grundfrage ist halt, würdest du das Foul auch pfeifen, wenn das mit einer Spielerin am Mittelpunkt wäre? Und Lena Leitwein einfach, es gibt so viel Kopfballduelle, wo du Körperkontakt natürlich hast. Aber für mich ist das kein Foulspiel, wenn das jetzt irgendwo anders auf dem Platz ist. Und das ist halt die Regelauslegung, die ich für mich jetzt so beurteile. Es darf jeder seine eigenen Beurteilungen haben und jeder darf eine andere Meinung haben. Ich habe Fußball sicherlich auch nicht erfunden. Also von daher, es ist nur meine Darstellung davon und meine Auffassung. Und da stehe ich hinter den Schiedsrichtern, die übrigens im Spiel auch eine souveräne Leistung gezeigt haben.
Ich wollte es gerade sagen, also wir unterstreichen hier mal, das war kein Schiedsrichterinnenfehler. Also
auf gar keinen Fall und ich würde auch einfach der Regelauslegung am Ende des Tages folgen und dann kam es dann immer die klassische Frage, gefällt die einem oder gefällt die einem nicht? Auf jeden Fall das 1:0. Ich würde noch ganz gerne hervorheben, Svenne Sjonstot hier, die wirklich einfach wahnsinnig gut aus dieser Verletzungspause kommt und die schleudert diese Bälle ja in den Strafraum.
Das war ja nicht mal der weiteste an diesem.
Das war bei weitem nicht der weiteste.
Da gab es ja noch einen, ich glaube, der war unfassbar, der ging bis über den Elfmeterpunkt.
Ja, denn hierbei hat es noch Alex Popp gebraucht. Also diese Einwürfe von Sjonstot, das ist ein halber Freistoß.
Unfassbare Qualität. Und ich finde, dass, also sie war ja schon bekannt für weite Einwürfe. Aber nach ihrer Verletzung, also ich glaube, sie hat gewaltiges Krafttraining und alles gemacht. Und vielleicht eben war sie auch auf der Streckbank, dass sie nochmal einen größeren Hebel kriegt und eine bessere Länge. Ich weiß es nicht. Aber diese Einwürfe haben mich so verblüfft. Also weil sie noch mal weiter waren, wie man es von ihr gewohnt war und das eine unheimliche Waffe war.
Und man muss ja auch sagen, die waren ja alle korrekt. Also es gibt ja oftmals auch so gerade im Männerfußball ist es oft mal so, da werden Einwürfe geworfen, da würde ich sagen, okay, du kannst auch mal zurückpfeifen. Aber da beide Beine auf dem Boden, fest im Stand, also wie du sagst, Carmen, wie so eine Schleuder eigentlich.
Ja, abartig, also wirklich die Hebelwirkung, was die da aufbringt und die Kraft, ich weiß nicht, die Technik, ja, wie man sowas erlernt, wie man sowas kann, da schaut sich, glaube ich, schauen sich einige Bundesliga-Männerprofis, ja, können sich da was abschauen. Also wirklich eine wahnsinnige Qualität.
Am Ende gewinnen die Wolfsburgerinnen 3-0. Die Bayern bleiben auf Platz 1 mit 33 Punkten, dann gefolgt von den Wolfsburgerinnen mit einem Punkt und mit einem 3 Tore schlechteren Torverhältnis dahinter. Also alles noch knapp. Die Frankfurterinnen bei 26 Punkten hängen jetzt ein ganz klein wenig hinterher, aber können nächste Woche natürlich wieder ein paar Punkte gut machen.
Ja, aber sind total auf Kurs, oder? Also Platz 3 ist so...
Ist absolut auf Kurs. Wobei man natürlich sagen muss, sie haben häufig erwähnt, sie würden ganz gerne ja auch immer mal was gewinnen. Laura Freigang wurde nach dem DFB-Pokalspiel noch gefragt, wenn sie sich's aussuchen dürfte, Bundesliga oder DFB-Pokal, was sie nehmen würde, sagte sie einfach nur, oh, wenn ich schon gefragt werde, dann gerne beides.
Ja, soll sie noch ein, zwei Jahre bleiben? Vielleicht wird's ja dann realistisch. Wäre schön, noch mehr als zwei Mannschaften da ganz oben in der Google-Pixel-Frauen-Bundesliga, die natürlich auch noch einen Spieltag weitergeht, bevor es dann in die Länderspielpause geht.
Und ab in die Nachspielzeit bei Birgit's Prinzen. Der Ausblick.
Und vorm Auftakt von Spieltag 14 gibt es nochmal ein Pokalspiel. Die Kickers Offenbach, das ist Regionalliga Süd bei den Damen, spielen zu Hause gegen die Bayern am Mittwoch um 19 Uhr. Ich glaube, da muss man nicht viele Worte darüber verlieren, wer da wohl Favorit ist. Deshalb springen wir schnell auf den Freitag. RB Leipzig, die Tormaschinen aus Leipzig zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und am Samstag geht es dann direkt zum Kellerkonkurrenten, Simon.
Aus Nürnberg, denn die Nürnbergerinnen, oh, die haben einen richtigen Brocken vor sich zu Hause gegen die Wölfinnen, gegen den VfL Wolfsburg. Und an diesem Samstag geht es dann gleich weiter. 14 Uhr Bremen gegen Freiburg. Auch das dürfte sehr spannend werden. Und der Sonntag hat dann vor allem die Top-Partien in sich.
Ein pickepackevoller Sonntag. Es gibt kein Montagsspiel. Um 14 Uhr Bayern 04 Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Um 16 Uhr Bayern München zu Hause gegen die anderen Tormaschinen aus Esten. Und am Abend wird alles abgerundet von einer kleinen Kellerschlacht. Duisburg gegen Köln um 6.30 Uhr. Da würde mich jetzt gerade dein Tipp interessieren, Carmen.
Von Duisburg gegen Köln, also puh. Also ich würde ein Unentschieden mit 1-1 sagen. Also nicht zu vergessen, bei Duisburg fehlt Mut, die übrigens zum dritten Mal die Saison gesperrt ist. Schon zweimal mit Gelb-Rot. Und einmal quasi eine Gelbsperre. Also zum dritten Mal die Saison gesperrt, ist auch eine krasse Leistung. Da sieht man mal, ja, wie das Kämpferische, wie wichtig das für die ist, dass sie da durch den Kampf weiterkommen. Und da hageln als auch mal die gelben Karten. Aber ich schätze ein 1-1.
Und mit dieser großartigen Aussicht auf ein 1-1 beim letzten Spiel von Spieltag 14 verabschieden wir uns. Carmen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst wieder.
Gerne, danke auch.
Und Simon, auch dir noch einen schönen Abend und wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
Ich danke Ihnen, Herr Flottmeier. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie alle mit am Start waren. Birgit's Prinzen, es war ein Fest.
Abpfiff bei Birgit's Prinzen, der Podcast zum deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer. Jederzeit, überall, wo es Podcasts gibt.